Breitbandbesprechung.
Ja, sind Internetprovider nun reine Bitlieferanten, die Daten ausliefern, wie Stadtwerke etwa Wasser? Nach dem Motto, viel Ware und schnell geliefert kostet viel, aber der Inhalt ist letztlich immer gleich und interessiert uns eigentlich nicht. Oder dürfen die Internetanbieter wie die Telekom etwa bestimmte Bits bevorzugen, zum Beispiel die ihrer eigenen Videoangebote, und andere gleichzeitig dann ausbremsen, etwa die Bits fremder Videoangebote? Diese Kernfrage der Netzneutralität wird langsam auch in Deutschland immer intensiver diskutiert. Schließlich geht's wirklich um das Fundament des Internets. Und jetzt erscheint ein lange erwarteter Diskussionsbeitrag in Form eines dicken Buches. Er heißt Internet Architecture and Innovation von Barbara von Schewig. Philipp Albers hat das Buch gelesen und ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen.
Barbara von Schewig ist eine Juristin und Informatikerin, also kennt sich sozusagen sowohl mit der technischen Ebene aus, als auch mit der juristischen und vor allem auch der ökonomischen. Sie hat in Berlin studiert und ist dann nach Stanford gegangen, an das dortige Center for Internet and Society. Das leitet sie inzwischen auch, hat sehr eng mit Lawrence Lessig zusammengearbeitet, der ihre Dissertation betreut hat. Und ihr Schwerpunkt ist aber eben nicht allein das Rechtliche, sondern vor allem auch die ökonomischen Aspekte von Kommunikationsnetzwerken.
Jetzt heißt das Buch Internet Architektur und Innovation. Ich übersetze das mal. Es ist auf Englisch, das Buch. Es gibt noch nicht in Deutsch, es ist auf Englisch. Also Internet, Architektur und Innovation. Welchen Zusammenhang stellt sie da her?
Also hier geht es erstmal ganz allgemein um die Frage, wie sich das Design eines komplexen Systems, im Speziellen dann eben des Internets, auf Innovation auswirkt. Also auf die Möglichkeit, in und mit diesem Netzwerk Neues zu schaffen. Wer nämlich Innovationen schaffen kann, welche Anreize und welche Kosten damit verbunden sind, all diese Fragen hängen eben entscheidend auch davon ab, wie das Netzwerk aufgebaut ist. Ob es eben zum Beispiel modular ist und nicht einzelne Komponenten unabhängig voneinander verändern kann, oder ob es ein integriertes System ist. In einem Handy zum Beispiel kann ich nicht einfach sozusagen ein Modul verändern oder austauschen, weil es dann Wärmeentwicklung fürs ganze System gibt. Wichtig ist hier, mit Architektur meint sie eben nicht die physischen Bausteine, nicht die Rechner und die Leitungen, sondern den Bauplan, sozusagen das abstrakte Design des Internet. Und hier ist eben für sie ganz wichtig diese End-to-End-Architektur, also das Prinzip, dass das Netz auf der Ebene des Datenverkehrs einfach nur dumm und blind die Datenpakete hin und her schickt und dass die Weiterverarbeitung der Daten, was sie bedeuten, eben bei den Anwendungen und Usern an den Enden des Netzwerks liegt. Das ist für sie eigentlich sozusagen das wichtigste Grundprinzip des Internet, was sie auch sehr ausführlich in verschiedenen Varianten, wie das argumentiert worden ist, analysiert. Und sie guckt sich das aber, und das ist jetzt interessant, unter einem ökonomischen Blickwinkel an. Das heißt, sie analysiert, wer hat unter welchen Bedingungen Anreize, neue Produkte zu entwickeln, oder welche Beschränkungen gibt es. Und beim Internet eben mit seiner ursprünglichen modularen End-to-End-Architektur ist es eben so, dass jeder, der Zugang zum Netz hat und irgendwie ein bisschen programmieren kann, kann eigentlich eine neue Anwendung entwickeln und ins Netz stellen, und die Nutzer können dann entscheiden, ob sie das nutzen wollen oder nicht. Und er muss sich überhaupt nicht darum kümmern, wie die Daten jetzt hin und her geschickt werden. Das findet alles eben auf der Ebene des Internetprotokolls statt.
Also das, was ich am Anfang gesagt habe, dass Bürger dieselben Chancen im Internet haben wie ein Konzern. Wenn man eine gute Idee hat und genug Aufmerksamkeit erregt, dann kann man damit große Produkte schaffen. Google ist da immer so ein Beispiel, die ja auch klein angefangen haben. Jetzt ist ja natürlich die Frage, was hat so diese theoretische Überlegung mit Netzneutralität zu tun?
Also Netzneutralität ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Begriff. Wie Sie ja gesagt haben, es geht schon um Wettbewerb und Innovationsfähigkeit. Pricing-Modelle sind ein Thema, Vertragsfreiheit. Letztlich auch dafür, wer zahlt wofür. Die einen sagen eben, der freie Markt wird schon richten und es wird dann Konkurrenz geben und die Neutralität wird dadurch gesichert. Andere sagen, man braucht jetzt irgendwie eine gesetzliche Verankerung, um diese Voraussetzung weiterhin zu erhalten.
Also der freie Markt heißt dann sozusagen, es gibt Anbieter, die behandeln jedes Bit gleich und lassen alle alles machen, und es wird Anbieter geben, die verbieten dann meinetwegen Telefonie über das Netz oder Tauschbörsen über das Netz, und dann kann man halt wählen, nehme ich den einen oder nehme ich den anderen. Das ist so diese Markt.
Das ist die Theorie, dass ich sozusagen sage, dann gehe ich doch zu dem, der alles anbietet, es sei denn, ich will jetzt irgendwie eine bestimmte Voice-over-IP-Anwendung und der Rest ist mir egal. Das ist so die Theorie. In ihrem Zusammenhang ist es eben ein wichtiges Thema und ein Kapitel, weil sie untersucht, wie sich das ursprüngliche Internet eben mit seiner neutralen End-to-End-Architektur von einem Netz unterscheidet, bei dem die Netzwerkbetreiber eben die Daten kontrollieren können und den Datenverkehr auch nach einzelnen Anwendungen oder Anwendungstypen diskriminieren können und welche ökonomischen Auswirkungen das hat.
Und wo steht sie da jetzt? Denn diese Pole sind ja klar. Es gibt sozusagen die einen, die sagen, das Netz muss bleiben, wie es ist. Jeder die gleichen Chancen, alle Bits sind gleich. Kein Protokoll, kein Dienst wird benachteilt oder bevorteilt. Aber selbst der Chaos Computer Club sagt ja, naja, also so ein bisschen muss man das Netz schon managen können und man muss schon so in gewissem Rahmen entscheiden können, dass bestimmte Bits unter bestimmten Bedingungen Vorfahrt haben und andere wie E-Mail auch mal zurückstehen dürfen. Wo steht sie da? Wie soll sowas geregelt werden?
Also sie sieht das durchaus differenziert. Sie argumentiert erstmal sozusagen mit der ursprünglichen Architektur des Netzes, sagt aber auch, das Netz ist heute nicht mehr das, was es irgendwie 1980 war. Das hat sich schon Anfang der 90er Jahre verändert, einfach dadurch, dass die großen Service-Provider und Netzwerkbetreiber größeren Einfluss gewonnen haben und da schon sozusagen ein bisschen an den Schrauben geschraubt haben an der Netzwerkstruktur. Aber sie ist natürlich grundsätzlich eine Verfechterin von Netzneutralität, denn sozusagen das Ergebnis ihrer ökonomischen Analyse ist, dass ein neutrales Netz, diese End-to-End-Architektur führt eben zu einer deutlich höheren Innovationsrate und sie ermöglicht auch einen sehr viel größeren Pool von Leuten, die neue Dinge schaffen können, vor allem eben unabhängige Akteure. Und dafür gibt sie viele Beispiele, so die Anfänger auch von Skype oder Amazon oder Google, die haben alle kein Venture Capital in den ersten Monaten gekriegt und das wäre eben gar nicht möglich sozusagen, wenn es ein Netz gibt, was von den Providern kontrolliert wird und nur die noch Incentives haben sozusagen zu innovieren.
Und was entgegnet sie den Providern, die sagen, hey, wir haben hier begrenzte Ressourcen, Bandbreite, die müssen wir irgendwie managen, Video geht uns durch die Decke, da müssen wir irgendwie diese knappe Ressource, Bandbreite, die müssen wir irgendwie managen und irgendwie regulieren. Was sagt sie diesen Providern?
Also sie argumentiert erstmal von einer breiteren ökonomischen Ebene aus, dass sie sagt sozusagen, der gesamtgesellschaftliche ökonomische Nutzen ist eben größer, wenn mehr Leute innovieren können, weil dann wird sozusagen Innovationspotenziale tiefer ausgeschöpft. Andererseits ist es natürlich durchaus mit höheren Kosten für die Provider verbunden. Also das wäre sozusagen erstmal ihre Antwort, dass die damit leben müssen und vielleicht muss man dann eben auch einfach die Preise für Internetzugänge erhöhen.
Also sie ist da schon eher auf dieser Seite der Reihenlehre, dass sie sagt, da sollte jedes Bit gleich sein. Was schlägt sie vor, wie soll das durchgesetzt werden? Soll das über diese Marktlösung gemacht werden oder soll es staatliche Gesetze geben, die das in irgendeiner Form regeln?
Also da geht sie am Schluss kurz drauf ein. Sie will eben die weitere Entwicklung des Netzes nicht den Providern und Betreibern überlassen, weil dann, sagt sie, haben sie natürlich weitere Incentives, einfach selber Netzwerkmanagement zu betreiben und die Struktur des Netzes zu verändern und das endet dann in einer zentralen Architektur. Und deswegen sagt sie, reicht es nicht, sondern wir brauchen eigentlich eine irgendwie breitere gesetzliche Verankerung. Wobei sie auch sagt, es reicht nicht zu sagen, jedes Bit muss weiterhin gleich sein und wir müssen das Internet so erhalten, wie es vor 30 Jahren mal entwickelt worden ist. Aber konkrete Vorschläge macht sie da eigentlich nicht, das ist eher so der Ausblick des Buches.
Das war Philipp Albers über Barbara von Schewig und ihr neuestes Buch Internet Architecture and Innovation. Erschienen ist das bei MIT Press Cambridge, 574 Seiten, kosten fast 35 Euro und sind komplett auf Englisch. Viel Spaß beim Lesen.